Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Dolf Hermannstetter, der Herausgeber des Trust Fanzines. Hallo Dolf, herzlich willkommen.
Hallo Frieda, vielen Dank, dass ich mitmachen darf.
Obwohl, eigentlich müsstest du ja herzlich willkommen sagen, weil ich bin bei dir zu Hause in Bremen. Ist das hier der Ort, where the magic happens?
Nicht genau das Zimmer, in dem wir uns befinden, aber der Ort, ja, das ist where the magic is happening. Seit über 24 Jahren jetzt hier in Bremen.
Wenn du sagst nicht dieser Raum, dann meinst du, man müsste nach oben gehen.
Richtig, ich habe ein kleines Büro oben.
Für alle, die nicht wissen, was das Trust ist, stelle ich nochmal ganz kurz das Magazin vor. Und du kannst mich ja unterbrechen, wenn ich falsch recherchiert habe. Trust gibt es seit den 80er Jahren, also seit 86. Und es ist eine Zeitschrift, ein Fanzine, das sich mit Punk, Hardcore und Independent-Musik auseinandersetzt. Ich habe gelesen, es ist das am längsten existierende Punk-Fanzine der Welt. Und du als Herausgeber sitzt in Bremen, hier ist Where the Magic Happens. Es erscheint alle 2 Monate und wird vom gleichnamigen Trust Verlag herausgegeben. Und du bist der Herausgeber.
Genau, richtig.
Vielleicht magst du uns mal zurücknehmen und vom Anfang erzählen, wie das entstanden ist.
Ja, das kann ich machen, das ist kein Problem. Also wie du richtig gesagt hast, wir sind zum ersten Mal im 1986 erschienen, im Juni. Und dem vorausgegangen war ein Treffen am 23.03.86, also des gleichen Jahres in Heidenheim, mit einer ganzen Menge süddeutscher Szeneaktivisten und Aktivistinnen. Das war einfach so ein loses Zusammenkommen, um Dinge zu besprechen, die damals für uns, also für die relativ neue Hardcore-Punk-Szene in Süddeutschland wichtig waren, also Veranstaltungsinformationen austauschen, sich gegenseitig kennenlernen, weil man sich ja nur entweder vom Telefon oder fast eher noch vom Briefe schreiben kannte damals, sich mal beschnuppern, ein paar Bier trinken und so weiter. Und bei dem Treffen ist dann die Idee entstanden, weil es 1986 diese Art von Musik wurde einfach in der normalen Presse nicht gefeatured. Es gab zwar schon sehr viele Punk-Fanzines in Deutschland, die waren aber alle unregelmäßig. Ich habe 1983 das Maximum Rock'n'Roll kennengelernt. Das war ein amerikanisches Fanzine, Punk-Fanzine, das alle einmal im Monat erschienen ist. Und das hat für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Und sowas wollten wir auch machen. Allerdings haben wir uns gegen die monatliche Erscheinungsweise entschieden, sondern haben uns für die zweimonatliche entschieden. Und bei dem Treffen haben wir dann überlegt, wir müssen sowas zusammen machen. Da haben sich dann 5 Leute rauskristallisiert aus unterschiedlichen Städten in München, Augsburg, Homburg und Nagold, die da mitmachen wollten. Und dann haben wir eben gesagt, ja, das machen wir. Wir brauchen eine hohe Auflage. Wir wollen regelmäßig erscheinen. Und dann gleich ein paar Monate später, also 1986, dann vom März praktisch das Treffen mit der Entscheidung, dieses Heft zu machen, dann 3 Monate zu benötigen, um es tatsächlich zu erstellen. Die erste Ausgabe fand ich schon ganz ordentlich und seitdem erscheint es alle 14 Tage, wäre gruselig, aber alle 2 Monate, eben zuerst dann aus Süddeutschland, dann aus Augsburg und jetzt eben seit 1988 aus Bremen.
Und wie ist das Magazin aufgebaut? Also wie habt ihr euch damals entschieden, das zu strukturieren?
Da haben wir uns eigentlich an diesen Maximum Rock'n'Roll orientiert, die am Anfang Leserbriefe hatten, dann Kolumnen der festen Mitarbeiter, dann gab es Bandinterviews und Szenereporte aus der ganzen Welt und dann gab es Fanzine-Rezensionen, also andere Fanzine-Besprechungen und dann Tonträger-Rezensionen, also damals eigentlich fast nur Platten- bzw. Tape-Rezensionen. Und das war eigentlich auch so unsere Struktur, an der wir festgehalten haben, wie eben gerade aufgezählt. Im Laufe der Zeit sind dann gerade Szeneberichte immer weniger geworden und wir haben uns darauf fokussiert, dass wir tatsächlich Bandinterviews bzw. soziopolitische Artikel zu unterschiedlichen Themen, Gleichberechtigung, gegen Rassismus, gegen Faschismus, für Vegetarismus, für Tierrechte, also die ganzen Themen, die mittlerweile jetzt hier in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und auch entsprechend heftig verhandelt werden. Um die haben wir uns in Mitte der 80er Jahre schon gekümmert und haben deswegen auch eine ganz gewisse Expertise in all diesen Bereichen. Das war die Struktur des Heftes. Wir wollten von Anfang an schwarz-weiß machen, hatten kein Interesse an Farbe, weil es damals viel zu teuer war. Also wäre überhaupt nicht machbar gewesen. Und es war natürlich eine ganz andere Zeit. Also wir hatten das Glück, dass einer der Mitstreiter als Drucker gearbeitet hat in der familieneigenen Firma. Und deswegen haben wir Zugang zu so großen Kameras, um Fotos zu rastern, um die dann entsprechend auf die Montagebögen später zu kleben, damit dann davon wiederum Filme gemacht werden können, von denen dann wiederum der Druck, die Druckvorlage gemacht wird. Das war dieses ganz klassische Offset-Druckverfahren, das dann aber eben von der Druckerei gemacht wurde. Und das Layout haben wir auch selber gemacht, also auch Learning by Doing mit Klebestift und Schere.
Wahnsinn.
Und so ging das eben damals los. Und seitdem haben wir eben entsprechend die Entwicklung mitgemacht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das sind jetzt 226 Hefte in den 38 Jahren, wo wir jetzt eben alles komplett digital erstellen, wo ich die Hefte gar nicht mehr in die Hand nehme, weil früher haben wir natürlich auch den Versand selber gemacht, Etiketten geklebt, verpackt etc. Das macht jetzt alles der unserer jetzigen Druckerei angeschlossene Lettershop und es läuft alles nur noch digital. So wie es digital geht, jetzt mag ich der eine oder andere fragen, ja, wenn sowieso alles digital ist, warum gibt es denn noch ein gedrucktes Heft? Das will ich gleich mal anfügen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Menschen nicht dafür gemacht sind, ständig auf den Bildschirm zu gucken, in welcher Form auch immer, ob Handy, Tablet oder Laptop oder normaler TV oder Rechnerbildschirm. Und weil es ein haptisches Erlebnis ist und weil alles beim Menschen oder der Menschheit einen Anfang und ein Ende hat. Und wenn das Heft, das Internet hat kein Ende und das ist ein Riesenproblem, das wird man noch feststellen im Laufe der nächsten Generationen. Aber deswegen wollen wir weiterhin Heft drucken, weil wir eben nicht mit diesem digital publizieren in der Form einverstanden sind. Wir finden es super für Nachrichten, andere Formate ist digital ganz toll. Also wir sind keine Technikfeinde oder Digitalfeinde. Wir finden es super. Aber gerade für so ein Heft, wo es dann um Bands, um Fan-Interviews geht, wo Menschen irgendwie mit ihren Helden sprechen von früher oder mit neuen Bands, die sie vorstellen wollen, da denken wir eher, analog ist einfach gemacht, damit es bleibt, während digital gemacht ist, dass es verschwindet. Und da wir es eben schon so lange machen und so eine lange Historie haben, wollen wir es auch tatsächlich in der Form weitermachen, so lange wie es geht. Wie lange das gehen wird, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand.
Und wie kommst du als Herausgeber quasi an die Texte? Also hast du ein Team von festen MitarbeiterInnen, die immer dir zuarbeiten oder sind auch immer wieder neue Leute dabei? Und wie wählt man dann aus, wer publizieren darf oder wer Text einsenden darf?
Also wie gesagt, von Anfang an waren wir 5 Leute, da haben die 5 Leute im Prinzip fast alles mehr oder weniger allein gemacht. Im Laufe der Jahre hat sich das dann natürlich geändert, es kamen neue hinzu, manche sind weggebrochen, weil natürlich außer mir ist von der Originalbesetzung niemand mehr mit dabei. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte alles auseinandergebrochen. Und dann sind im Laufe der Jahrzehnte tatsächlich immer sehr viele neue Menschen dazugekommen und wieder weggegangen und wieder dazugekommen, wieder weggegangen. Das war für mich auch ein ziemlich schwerer Lernprozess, weil man denkt ja immer dann, gerade als wir waren damals ja relativ jung, also ich war 21, man denkt ja immer, das ist jetzt für immer und es war ja nicht nur eine Business Connection, sondern wir waren ja auch alle befreundet. Es ging ja um, wir wollten ja die Welt verändern oder zumindest unsere Szene. Und wenn dann natürlich irgendwie ja, Dinge sich ändern, Leute erwachsen werden, die Meinungen auseinandergehen, dann ist es immer ziemlich hart und man denkt immer wieder von Neuem, oh Mist, jetzt haben wir irgendwie das Team wieder verloren, jetzt macht die nicht mehr mit, der macht nicht mehr mit. Aber es ist auch ein Lernprozess, in dem Fall für mich, über die Jahrzehnte, so ist die Welt. Die Dinge verändern sich, ich kann von Glück reden, dass es das Trust so lang überhaupt gibt, dass sich da also auch vieles verändert hat, aber die Grundstruktur sozusagen da geblieben ist. Und insofern habe ich mich daran gewöhnt, dass immer wieder neue Leute an Bord kommen. Und die einen bleiben ein Jahr, die anderen bleiben 5 Jahre, die anderen bleiben 10 Jahre und gehen dann wieder von Bord. Jetzt ist wieder einer mal wieder zurückgekommen, hat mal wieder einen Text gebracht, der vor 20 Jahren schon ausgestiegen ist. Das ist wahrscheinlich die nächste Stufe, dass dann Leute, wenn sie ihre, was auch immer, Kinder, Karriere, Umzug oder andere Lebens Wichtigkeiten erledigt haben, dass sie dann vielleicht auch wieder dahin zurückkommen, wo es ihnen gut gefallen hat, weil bei uns halt immer noch alles nicht so ist wie früher, aber eine ähnliche Grundstruktur hat.
Du hast gerade gesagt, das fand ich total spannend, du hast gerade gesagt, der Anspruch war auch so ein bisschen, die Welt zu verbessern oder auch die Szene zu verbessern. Hast du denn das Gefühl, wenn du zurückblickst, dass das geschafft wurde?
Also die Welt, dass wir die Welt verändern konnten, haben wir uns sehr schnell abgeschminkt. Das haben wir auch schon selber gemerkt am Anfang, dass das also nicht der Fall sein wird. Deswegen haben wir uns auf unsere oder auf die Szene fokussiert, also grob die Punk-Szene. Das wurde dann immer gesplittet in Hardcore-Punk und bis heute gibt es irgendwie tausende von Splits, weil jede Generation halt ihren Distinktionsbedarf befriedigen will und deswegen immer was Neues machen will und muss. Wussten wir damals natürlich auch alles noch nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir haben sehr viele Leute beeinflusst, weil wir einfach über die Jahrzehnte wahnsinnig viele Leserinnen hatten und wir also immer wieder bestimmte Grundwerte vertreten haben, die eigentlich alle vertreten haben. Trotzdem würde ich jetzt es ist ja noch nicht Nachhinein, ich kann ja jetzt noch nicht aus dem Nachhinein reden, weil das Heft existiert ja noch zum Glück und es soll ja auch noch weiter existieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass zumindest der Anspruch, mit dem ich rangegangen bin, nämlich dann irgendwann zumindest den Kern einer subkulturellen Szene in der Form von aufgeklärten, gleichberechtigten Menschen, die gegenüber allen Lebewesen sympathisch sind, zu schaffen. Und dabei noch gute Musik hören, Spaß haben und so weiter natürlich. Also es geht ja nicht nur um Politik und ernste Sachen, sondern wir wollen auch sehr, sehr gerne und sehr viel Spaß haben. Da würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, das ist leider nicht gelungen. Also gesellschaftlich sowieso nicht, wenn man sich die Welt heute ansieht. Und leider auch nicht in der Punk-Szene oder in der Szene, in der wir existieren. Da wurde viel erreicht, aber mit dem Anspruch, also dass man im Jahr 2024 immer noch drüber redet, ob man Fleisch essen soll oder nicht, ist für mich, der das seit 40 Jahren nicht macht und vor 40 Jahren aus guten Gründen gelernt hat, warum man das nicht machen soll, und man redet heute immer noch drüber, dann finde ich das gesellschaftlich nachvollziehbar, weil es eben die Gesellschaft ist, aber in der subkulturellen Szene, die sich eigentlich seit 4-5 Jahrzehnten oder vielleicht sogar schon länger, weil wir haben das ja auch nicht alles erfunden, davor gab es ja auch schon Hippies, vor 2000 Jahren gab es Texte gegen Fleischessen, da würde ich wirklich sagen, wir haben es leider nicht geschafft, was zu verändern. Wir haben vieles in Teilbereichen verbessert und wir sind sicher auch mitverantwortlich, dass jetzt viele dieser Themen, Gleichberechtigung der Frau zum Beispiel und die anderen Sachen, die ich vorhin genannt habe, dass die jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, dafür haben wir auch mitgesorgt. Wir sind natürlich nicht dafür allein verantwortlich, gar keine Frage, da haben ganz viele Menschen mitgemacht, aber wir haben da mitgeholfen, insofern sind ein paar Sachen besser geworden, aber den Anspruch, den ich früher hatte, der ist leider nicht da und weil natürlich die Szene auch, muss man auch leider so sagen, ganz viele Menschen sterben mittlerweile auch, weil sie einfach alt sind oder weil sie eben Punkrock-Way gelebt haben und viel zu viel Drogen und Alkohol konsumiert haben oder sich nicht um ihren Körper gekümmert haben. Also sie stirbt aus, diese eine Szene. Natürlich stirbt nicht die Punk-Szene aus, die gibt es immer noch. Es gibt immer Punk-Bands, aber ganz unterschiedlichen Strömungen. Mhm. Und genau wie in der normalen Gesellschaft, junge Menschen werden immer in ihre Zeit geboren und haben immer meistens Interesse an der Gegenwart und der Zukunft und nicht an der Vergangenheit. Das ist einfach so. So sind wir Menschen gestrickt und das bleibt auch so.
Ist ja, wenn man was verändern will, auch eigentlich sinnvoll, in die Zukunft zu denken.
Es ist richtig. Wenn aber viele Sachen bereits in der Vergangenheit sehr gut gemacht werden, dann muss man sie eigentlich nicht nochmal neu denken, weil das meiste, was neu gedacht wird, ist entweder nicht neu oder es ist nicht gut.
Ja.
Hast du meistens. Nicht immer, nicht generell.
Okay, gut, ich wollte gerade sagen, ich habe schon das Gefühl, dass es immer wieder neue Gedanken gibt, die total sinnvoll sind.
Auf jeden Fall. Ich bin auch immer offen für neue Erkenntnisse und neue Gedanken, wenn sie dann ergänzend auf dieses Fundament, das sich ja schon langsam aufbaut seit Jahrtausenden und dann immer wieder neu bearbeitet wird und dann kommen immer wieder neue Gedanken dazu. Insofern, also ich glaube auf jeden Fall, dass ich erkenntnisoffen bin, obwohl ich weiß, dass es für die meisten Menschen wahnsinnig schwierig ist.
Ich hatte eigentlich noch als Frage, aber es erübrigt sich so ein bisschen, ob so ein Punk-Scene oder so eine Punk-Zeitschrift immer automatisch politisch ist.
Nee, ist es nicht. Es gibt ja ganz viel unpolitischen Punk. Deswegen gibt es auch irgendwelche Fanzines, die nur Blödsinn schreiben. Oder leider gibt es auch immer noch, Fanzines jetzt nicht, aber immer noch Bands, die ganz viel von dem, was eigentlich weder in der Gesellschaft, geschweige denn in Punk was zu suchen hat, also meinen dann, wenn sie sexistisch sind, dass sie lustig sind oder Späße auf Kosten von Minderheiten zu machen, Das gibt es leider auch noch, eben auch im Punk, aber zum Glück ist es ja in dem Fall auch eine Minderheit.
Wie sieht das denn aus? Ich habe bei Wikipedia gelesen, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich das hier richtig zitiere. Ich habe gelesen, dass ihr euch darauf konzentriert, vor allem Independent und kleine Bands zu zeigen und zu interviewen und die größer zu machen oder bei der Bekanntheit zu helfen. Und dann habe ich gelesen, Nirvana und viele anderen wurden vor ihrem Durchbruch vom Trust unterstützt und musste schmunzeln, weil Nirvana jetzt wirklich keine kleine Band ist.
Ja, es war, damals war es eine kleine Band.
Und ihr habt...
Also wir waren natürlich nicht verantwortlich für den Erfolg von Nirvana. Aber wir haben
würde ich mir schon auf die Flagge schreiben.
Dann können wir uns ziemlich viel auf die Flagge schreiben. Aber es stimmt tatsächlich, dass wir Nirvana eben gefeatured haben, glaube ich zumindest. Müsst jetzt nachschauen, aber will ich jetzt nicht nachschauen. Auf jeden Fall im Heft hatten, bevor die groß wurden. Da war das auch eine kleine, in dem Fall nicht Punkrock, sondern da hieß es halt Grunge. Das, wie gesagt, es ändert sich ja. Jede Generation braucht ihren eigenen Namen für ihre eigene Subkultur, auch da und so. Es ist überall das Gleiche. Und da gibt es aber ganz viele Bands, die wir irgendwie sehr früh gefeatured haben, die dann richtig groß geworden sind. Hm. Das war also, ist dann oftmals Zufall und eben aber guter Geschmack. Ich zum Beispiel, ich bin extra nicht zu Nirvana auf ein kleines Konzert gegangen, weil ich die damals schon uncool fand.
Hattest du denn einen Moment oder ein Interview, der dir immer noch, wo du immer noch stolz drauf bist oder der dir viel Freude bereitet hat? Oder?
Ach, da gibt es sehr viele. Ich habe die ersten 10, 50, ich weiß gar nicht, ich habe vor vielen Jahren aufgehört, selber Interviews zu machen, weil ich zu viele Interviews gemacht habe. Das ist genauso, wie ich aufgehört habe, Rezensionen, Tonträgerrezensionen zu schreiben, weil ich viel zu viele Tonträgerrezensionen geschrieben habe. Da waren so viele Interviews, die toll waren, da kann ich jetzt kein einzelnes rausziehen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, auf der Webseite über 1000 Bands aus der Vergangenheit. Die sind natürlich nicht alle von mir, ne? Das ist auch ganz wichtig. Also der Inhalt wird von anderen Leuten gemacht, von anderen ehrenamtlich Mitschreibenden. Also alle, die beim Trust schreiben dürfen, machen das ehrenamtlich. Also werden für die Schreibetätigkeit oder auch sogar unsere Grafiker für die Layout-Tätigkeit nicht bezahlt. Leider müssen wir die Druckerei bezahlen, aber ansonsten ist alles ehrenamtlich. Und deswegen habe ich die letzten 15 Jahre, glaube ich, 2 Interviews geführt mit irgendwann mal mit meiner damaligen Pilates-Lehrerin und neulich noch mit einer Bremer Konzertgruppe, die aber auch schon wieder aufgelöst ist. Und ansonsten machen das die anderen Menschen, die mitmachen.
Und werden die Texte, redigierst du alles?
Ich lese natürlich immer alles durch. Also ich bin praktisch als Verleger halt dafür alles verantwortlich. Deswegen lese ich auch alles. A, weil es mich interessiert und mir Spaß macht. B, weil ich es auch machen muss, weil ich nichts im Heft haben will, zu dem ich nicht stehen kann oder was irgendwo verkehrt ist. Und das ist halt sozusagen mein Job, dass ich die ganze Organisationsarbeit mache. Ich mache die komplette Anzeigenakquise, die Druckorganisation, die Koordination. Also praktisch alles außer Layout und Texte schreiben. Das ist meine Aufgabe und ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass der langweiligste Teil des Ganzen jetzt halt meiner geworden ist, weil ich alles andere schon viel zu lang gemacht habe.
Du hast gerade gesagt, online kann man das sehen, man kann online ja einiges nachlesen. Und ich habe bei diesen ganzen Kategorien, Kolumnen, Interviews, Artikel, auch die Kategorie Rezepte gefunden.
Genau, das haben wir eine Zeit lang gemacht, als es noch mit dem Vegetarismus bei manchen Leuten relativ neu war und als es noch nicht 4 Milliarden vegetarische Vegan-Bücher von allen möglichen Lifestyle-Idioten gab, sondern wo die vegetarischen Rezepte rar gesät waren. Und deswegen haben wir da früher immer vegetarische Rezepte mal wieder abgedruckt. Als es noch neuer war.
Mhm. Du hast gerade gesagt, Interviews und Rezensionen machst du nicht mehr. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo man einfach zu viel gehört hat.
Das mag bei anderen anders sein, bei mir war es so, ich höre immer noch die Sachen an. Ich schreibe jedes Heft meine Kolumne und ich mache mittlerweile seit 15 Jahren wahnsinnig viele Buchrezensionen. Also ich lese so circa 3-4 Bücher pro Monat und rezensiere die dann auch alle im Heft. Am Anfang waren das in erster Linie ja, Punkbücher, Szenebücher über die Szene, über die Vergangenheit, über die Geschichte, über die, was ist, kann man ja 1000 Sachen machen, gibt auch 1000 Bücher. Und über die Jahre habe ich mich dann aber da ausgeweitet und lese ganz viel Wissenschaft, Psychologie, Politik, alles Mögliche, was einfach interessant ist. Allerdings bin ich jetzt auch an einem Punkt angelangt, wo ich befürchte, dass jetzt irgendwann mal vielleicht der Zeitpunkt kommt, dass ich so viel gelesen habe, dass ich auch daran die Lust verliere. Aber ich kämpfe immer noch dagegen, weil ich sage, lesen muss man immer.
Ja, lesen muss man immer, aber ob man dann darüber schreibt, ist ja die Frage. Also ich kann das gut verstehen, vor allem wenn du in so Subkulturen dich bewegst, kann es ja auch gut sein, dass sich dann die Themen immer wiederholen und du immer wieder Sachen liest, wo du denkst, okay, das weiß ich schon, das habe ich alles schon gelesen. Jetzt weniger spannend wollte ich jetzt nicht sagen, vielleicht divers in den Thematiken. Der Verlag, der das Trust-Zine rausbringt, ist nur ein, der bringt nur das Fernsehen raus, ne? Das
richtig, ist, genau.
Ihr macht nicht extra noch Bücher, andere Sachen.
Nee, wir bringen sonst nichts anderes raus. Wir haben mal vor vielen Jahren zusammen mit dem Ventilverlag aus Mainz ein Fotobuch gemacht von einer unserer Fotografin, die Anne Ulrich. Und das war die einzige andere Kooperation, wo wir also was anderes gemacht haben. Wir haben auch 87 zusammen mit dem vorhin erwähnten amerikanischen Punk-Fanzine Maximum Rock'n'Roll eine Zusammenarbeit gemacht. Und zwar hieß es Welcome to Cruise Country. Das war auch ein Foto-Fanzine, das Maximum Rock'n'Roll in USA in einer 10.000, 15.000 Auflage gedruckt hat und dort vertrieben hat. Und wir haben das gleiche, allerdings auf viel besserem Papier, für Deutschland und Europa gemacht, in, weiß ich jetzt nicht mehr, 2.000 oder 5.000 Auflage. Das war also auch nochmal so außerhalb von dem normalen zweimonatlichen Erscheinen. Aber ansonsten haben wir keine anderen Bücher rausgemacht. Wir haben sonst auch noch viel in den 90er Jahren kleine Festivals, kleine Trust-Feste veranstaltet, meistens im Rahmen der Popcom in Köln, wo dann eben jedes Jahr ein großes Treffen war mit immer vier Bands. Diese Tradition der Feste haben wir dann irgendwann mal nach Bremen verlagert und haben dann hier unser 10-Jahres-Fest gefeiert und unsere Trust-Ausgabe 100-Fest. 2003 war das dann 20 Jahre Trust, 2006 25 Jahre Trust, 2011 30 Jahre Trust, 2016 und das letzte Fest, das war im Bremer Kulturzentrum Schlachthof gemacht haben, war am 11., ich meine, am 8.2.2020, also ganz knapp vor der Pandemie und seitdem ist ja sowieso alles anders.
Das war 200 Jahre, ne? 200 Ausgaben. 200 Jahre wäre ja wahnsinnig, 200. Ausgabe. Du hast gerade gesagt, du redigierst alles. Hast du, also das interessiert mich natürlich auch aus dieser literaturwissenschaftlichen Sicht, hast du einen bestimmten Anspruch an die Texte? Also ist es so, dass man guckt, wer veröffentlicht hier, wie ist es geschrieben? Ich kenne das ja, also ich bin Journalistin und ich kenne das, ich habe ganz lange auch für Zeitschriften geschrieben und das ist natürlich immer, je nachdem für wen du schreibst, ist der Anspruch ein bisschen anders an die Texte und so. Gibt es da so einen Anspruch an den Text?
Also dazu muss ich sagen, ich habe das Ganze natürlich nicht gelernt. Ich bin eigentlich komplett aus einem anderen, also ich habe einen komplett anderen Beruf gelernt, nämlich Maschinenschlosser, habe da aber nicht sehr lange drin gearbeitet. Deswegen bin ich praktisch Laie. Ich lege auch keinen großen Wert auf Rechtschreibung. Also ich lege schon Wert auf Rechtschreibung, aber spätestens seit der ersten Rechtschreibreform müsste auch der Letzte erfahren haben, dass auch das ein Riesenkonstrukt ist und wo man gerade Kinder damit ganz schön quälen kann. Ja, es muss natürlich bei uns reinpassen, der Text. Das heißt, die Leute können eigentlich schreiben, was sie wollen, besonders in ihren Kolumnen. Außer wenn es sachlich falsch ist oder wenn es totaler Mist ist, dann streite ich ein.
Was meinst du mit totaler Mist? Politisch auch totaler
Mist? Ja, genau. Oder okay. wenn es einfach, wenn ich sage, hier, das stimmt nicht, das kannst du über die Person nicht schreiben, ich weiß es anders, ich weiß es besser, dann schreibe ich ein. Und ansonsten, das entscheide ich immer von Schreiberin zu Schreiber. Die soll meistens Textproben schicken einfach und dann gucken wir, ob es passt so. Und meistens passt es dann, weil die Leute einfach das Trust kennen und wissen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, prosaische Texte verfassen. Könnte zwar auch sein, dass wir das mal lustig finden, aber es ist halt nicht der klassische Text, der im Trust erscheint, sondern meistens sind es halt tatsächlich Frage-Antwort-Interviews, nicht ausschließlich. Wir haben auch Fließtext-Interviews. Also wir sind da ziemlich offen mittlerweile und ich halte mich sowieso im Hintergrund, weil wenn ich immer nur nach meinem Geschmack gehen würde, dann würde es wahrscheinlich ausreichen, ein Heft pro Jahr zu machen. Und deswegen lasse ich lieber die jungen Leute ran.
Und wie sieht es aus bei der Auswahl an Bands?
Genauso, das machen die Leute. Das ist der Vorteil beim Trust, während andere Zeitschriften, wo man du in dem Fall dann Aufträge bekommen würden, du musst jetzt XY interviewen, sagst du mir, ich will gern XY interviewen, weil du Bock drauf hast. Und dann sage ich in der Regel ja, und wenn du dann ein vernünftiges Interview abliefert oder einen vernünftigen Fließtext, dann kommt der in der Regel auch ins Heft rein. Und das ist halt das Tolle, warum Leute gern beim Trust mitmachen, weil sie halt machen können, was sie wollen und nicht irgendwelche Auftragsarbeiten, wo sie denken, so, jetzt muss ich diese bescheuerte Band interviewen, die finde ich ja eigentlich total bescheuert. Und das ist halt bei uns ein Vorteil. Und ich kann mich da halt sehr zurücknehmen. Also manchmal sage ich auch so, Alter, was soll denn das jetzt bei uns im Trust so, ne? Und dann, wenn sie mir aber gute Gründe liefern, dann sage ich nicht immer, aber meistens dann doch dazu ja. Und dann sind es auch entsprechend gute Texte, weil wir halt gute Leute haben, die einfach gute Texte schreiben, weil sie Texte schreiben wollen. Ich finde, man merkt es, ob jemand Zeilen schindet, weil er dafür Geld bekommt, oder ob er sich irgendwie Zeilen rausfließen lässt, weil es ihm Freude bereitet.
Ist es dann aber auch dadurch da wahrscheinlich begründet, dass es ein Fanzine ist, sind es dann ja wahrscheinlich Fans, die von den Bands, wo sie Fan von sind, Texte, die interviewen und Texte schreiben und so, dann ist es ja weniger kritisch? Ist es eine automatische Zusammenkopplung oder stimmt das gar nicht?
Das ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so kritisch, wie es mal früher war. Früher waren wir sehr kritisch gegenüber irgendwelchen Bands. Also wenn da einmal die Band auf dem falschen Label veröffentlicht hat oder im falschen Club gespielt hat, dann wurde das sofort angesprochen. Zu der Zeit, als wir oder die damalige Hardcore-Punk-Szene dachte, man kann Sachen in die bessere Richtung lenken, was ja nur zum Teil gelungen ist. Aber deswegen doch, ich finde auf jeden Fall, dass die Fans auch immer Kritikpunkte an den Bands haben, und die werden natürlich auch angesprochen, weil man kann ja Fan von der Band sein, aber irgendwie zwar den musikalischen Output super finden, aber sich denken so, ja, dass die jetzt aber irgendwie da ständig im Fernsehen laufen oder die und die Kampagne finanziert oder mitgemacht haben, kann man ja auch mal scheiße finden, deswegen muss man ja nicht gleich kein Fan mehr sein. Also das würde ich nicht sagen. Nein, wir haben auf keinen Fall nur völlig unkritische Fan-Interviews im Heft, sondern ganz im Gegenteil, wir haben kritische Fan-Interviews im Heft.
Wenn du sagst, es gibt nicht die Auftragsarbeiten, sondern Leute kommen zu dir und schlagen vor. Ich kenne es vor allem von Zeitungen und Zeitschriften, dass das Layout irgendwann sagt, wir brauchen aber noch Texte, sonst haben wir zu wenig. Und deswegen gibt es ja Aufträge. Ist das ein Problem oder hast du einfach genug Leute, die gerne schreiben und deswegen
fühlen? Nee, das war über die Jahrzehnte hin und wieder mal ein Problem natürlich. Und ich habe mir mittlerweile, weil die Leute halt ehrenamtlich arbeiten, gibt es halt keinerlei Druckmittel. Zwar gibt es natürlich einen Redaktionsschluss und einen Druckunterlagenschluss und so weiter. Das ist natürlich alles strukturiert. Aber ich musste vor allem lernen, es auszuhalten, nicht zu wissen, ob das nächste Heft voll wird oder nicht. Und nicht irgendwie ständig panisch nachzufragen, und hast du noch was, habt ihr noch was, wer hat noch was, wie lang wird das, wie viele Zeichen sind das? Entspannen, es war wahnsinnig schwer, weil im schlimmsten Fall stehst du nämlich dann da und hast nicht genügend Text, um das Heft zu füllen, was aber bisher eigentlich noch nie vorgekommen ist. Oder wenn da mal zwei Seiten fehlen, dann macht man zwei großformatige Fotos rein. Die müssen aber natürlich auch da sein, weil man kann ja nicht irgendein Passfoto rein, kann man schon, aber ja. Es muss dann schon irgendwie, wenn man dann schon einen Filler hat, dann soll der Filler irgendwie auch Format haben. Und das war eigentlich, das musste aber ich halt vor allem lernen, dass ich da völlig tiefenentspannt bin und sage, es kommt sowieso, wie es kommt. Ich kann es nicht, beim Trust lässt sich es nicht steuern. Alle anderen Redaktionen und alle anderen Herausgeber werden sagen, spinnen die, das geht doch, so kann man doch nicht arbeiten. Ich weiß, so kann man nicht arbeiten, wir arbeiten so.
Super. Ich habe das neue Magazin gekauft und ich habe auch im Internet ein bisschen alte Artikel gelesen und mir ist aufgefallen, dass ihr was macht, was mir immer verboten wurde beim Schreiben, und zwar, dass ihr die Leute ansprecht. Also, dass ihr sagt zum Beispiel, ihr kennt doch bestimmt die und die Band und jetzt gibt's eine Band, die so klingt. Oder irgendwo stand auch was mit ihr alten Säcke, dü-dü-dü. Ist das so, damit man so eine Gemeinschaft mit den LeserInnen irgendwie herstellt? Oder ist das einfach so, dass das die Art ist, wie man so
schreibt? Da müsstest du jetzt die individuellen Schreiberinnen fragen. Aber ich glaube, dass das einfach daran liegt, weil die einfach versuchen, so auch zum Ausdruck zu bringen, dass es eben nicht so ist. Darf ich dich interviewen? Das sieht man natürlich beim Podcast nicht, dass ich nach oben geschaut habe und so getan habe, wie wenn ich eine mir höher stehende Person ansehe. Deswegen habe ich es nochmal kurz beschrieben. Und ja, ich glaube, darum geht es, dass man das einfach ne, eben von diesem journalistischen hohen Ross, was es ja durchaus auch gibt,
auf jeden Fall, ja, ja.
Ne, dass man dann auch sagt, hier, wir und da wir ja jetzt bei einem seriösen Podcast sind, duzen wir uns nicht, sondern wir sitzen uns und lauter so Quatsch. Da haben wir beim Trust natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Auf, ne? Bei uns ist alles auf Augenhöhe, mehr oder weniger. Natürlich sind manche Leute, die sind dann so starstruck, wenn sie ihr Idol oder ihr Kindheitsfan-Traum treffen, dass es einfach nicht mehr auf Augenhöhe ist, aber das ist dann deren Ding. Aber ansonsten ist alles easy.
Ich finde es total spannend, wie man daran geht, über Musik zu schreiben, weil man muss ja auf einmal in ein anderes Medium und beschreiben, was man hört, also wie das funktioniert.
Ja, das ist natürlich ist und war für mich zumindest das Schreiben über Musik immer eine tolle Sache. Es war vor allem eine tolle Sache, immer so viel Musik zu hören. Aber mir wurde dann eben das Schreiben über Musik irgendwann mal aus genau den Gründen, die du vorhin genannt hast, langweilig. Weil wenn man es einfach über so viele Jahrzehnte macht, dann kann ich einfach sagen, wenn jetzt CD oder Tonträger oder Tape, mittlerweile kriegen wir auch wieder viele Kassettentapes zugeschickt, weil wir keine reinen Digitalveröffentlichungen besprechen. Die klingen, das für mich ist halt, das ist halt wahnsinnig schwierig für heute, für neue und auch für alte Musikerinnen, irgendwas Neues, Innovatives zu machen, was es nicht schon gab.
Mhm, ja.
Weil ne, irgendwann mal vor 40 Jahren, wenn du sau schnell gespielt hast, warst du was ganz Besonderes. Wenn du sau krachig gespielt hast, warst du was ganz Besonderes. Seitdem hat sich sau schnell, sau krachig immer mal wieder vermischt, vermengt, auseinanderdividiert, vermischt, vermengt, auseinanderdividiert, neue Aspekte dazugekommen. Es ist alles gecrossovert, gesampelt, gemescht und so weiter. Also um heute noch was wirklich Neues zu machen, ne, und auch immer andere, ganz andere Stilrichtungen, wenn man Punk und Klassik, also zwei, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören, mischen würde, ja, dann entweder klingt es wie gewollt und nicht gekonnt, weil es halt überhaupt nicht passt. Aber auch da gab es schon über die Jahrzehnte ganz viele Musik, die einfach Kunst war, wo man dann gedacht hat, ich mache jetzt auch Musik. Das ist also auch nichts Neues mehr, das gab es auch schon alles. Und deswegen, ich bewundere manche Leute, wie zum Beispiel einen der anderen Bremer Schreiber, nämlich den Stone, der schon seit gefühlt 25 Jahren Plattenrezensionen schreibt, allerdings nicht nur über Punkbands, sondern fast mittlerweile nur noch über Jazz, Avantgarde, afrikanische Musik, dass der das immer noch macht, ne, ist ganz, ganz tolle Sache und der kann es auch ganz toll beschreiben. Also wenn du mal über Musik beschreiben mit jemandem sprechen wollen würdest, dann solltest du mal mit dem sprechen, weil der steckt da voll drin.
Als letzte Frage vielleicht, weil es ja auch so ein bisschen, die Idee war ja auch mal mit Menschen zu sprechen, die einen kleinen Verlag haben oder wo es independent ist. Würdest du es Leuten empfehlen, das zu machen? Also macht es Spaß unterm Schnitt?
Mir macht es immer noch Spaß, das Publizieren. Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja schon vorhin schon gesagt, über die Jahrzehnte sind natürlich Sachen dabei, die irgendwann mal keinen Spaß machen. Man kann bestimmte Fragen nicht mehr hören. Viele Sachen nerven auch irgendwann mal. Es liegt in der Natur der Sache, wenn man Dinge so lang macht. Routine killt alles. Aber ich mache es immer noch gern zum Großteil, weil sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Und ich kann es eigentlich schon empfehlen, aber ich glaube, dass es in der Form heute ganz, ganz schwierig ist, das nochmal aus dem Boden zu stampfen, außer es ist ein rein kapitalistisches Spiel. Dann ist es vielleicht einfacher, aber dann ist es kein Fanzine mehr, dann ist es halt irgendein kapitalistischer, wie heißt es heute, Startup, wo man eben alles macht, was der Markt von einem verlangt. Kann man auch machen, gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel Munition herstellen. Aber ich würde einfach ganz ehrlich sagen, wenn Leute sich überlegen, was Eigenes zu machen, dann sollen sie was Kleines machen, was Überschaubares ist, was man bezahlen kann, dass sie sagen, hier, wir machen 50, 100 Auflage, verteilen oder verkaufen es an unsere Freunde oder so. Und wenn sie was Großes machen wollen, dann sollen sie sich mal überlegen, was sie machen würden, was das Trust nicht macht und sollen sich einfach bei uns melden.
Danke dir für das Gespräch und danke auch an alle HörerInnen fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.